Ja, es war ein trauriger Tag für den David und doch eigentlich jetzt ein Festtag werden sollen. Alle Söhne vom König waren nach Baal-Hazor gekommen, um das Fest der Schafschur zu feiern. David selber mit seinem königlichen Gefolge nimmt nicht an dem Fest teil, denn damit hätte sich der Gastgeber, sein Sohn Salomo, dann doch etwas übernommen. Die Begebenheit steht im 2. Samuel 13, Vers 23. 2. Samuel 13. Man hatte an alles gedacht. Da der König David am Fest nicht selber teilnahm, wurde er dort von seinem ältesten Sohn Amon vertreten. Der Absalom hat den Amon gehasst. Die beiden waren Halbbrüder und Amon stand Absalom im Weg, auf dem Weg zum Königsthron. Später lesen wir von Absalom, 2. Samuel 14, 25. Aber in Israel war kein Mann so berühmt wegen seiner Schönheit wie Absalom. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Allerdings war es noch wichtig, was anderes über den Absalom zu wissen. Das war bereits mehr als 2 Jahre nach dem Fest der Schafschur, als der Absalom einen der mächtigsten Männer in Davids Reich rufen lässt, den Feldherrn Joab. Joab war die ranghöchste Person im Militär von David. Und dieses Heer, das wusste wenig darüber, wie es sich angefühlt hat, eine Schlacht zu verlieren. Als im geteilten Israel, dem Nord- und Südreich, der andere Feldherr Abner auch zu David überlaufen will, beseitigt ihn Joab einfach. Damit ist dieses Thema gleich erledigt. Jetzt wird Joab, der Feldherr, von dem Königssohn Absalom gerufen. Er soll doch mal zu ihm kommen. Da denkt Joab gar nicht drüber nach. Er lässt sich doch von dem nicht so einfach herbeizitieren. Aber er unterschätzt Absalom. Denn als er Joab das zweite Mal ruft und der nicht kommt, da lässt Absalom einfach die Felder von diesem großen Feldherrn in Brand stecken. Und eins ist klar, dann kommt er. Wahrscheinlich ziemlich schnell. Für einen israelischen Bauer wäre es der Raub seiner Lebensgrundlage gewesen, die Ernte zu zerstören. Für den Joab nicht ganz so wichtig, der hatte Mittel und Wege, um sich zu versorgen. Trotzdem, sowas hätte sich niemand in ganz Israel getraut. Joab verfährt mit dem Absalom aber ganz anders wie mit dem Feldherr Abner. Er krümmt Absalom kein Haar. Er lässt sich sogar von dem rumkommandieren. Denn Absalom schickt Joab zum König David. Er soll dort was für ihn klären. Warum der Joab so handelt, darauf finden wir auch eine Antwort, weil Joab wusste, was damals auf dem Fest der Schafschur geschehen ist. Absalom verfolgt auf dem Fest ein Ziel. Amon, der älteste Sohn Davids, musste als potenzieller Thronfolger beseitigt werden. Und diesen Plan setzt Absalom um. Deswegen war Joab bei Absalom eher vorsichtig. Denn er war beim König David bereits in Misskredit geraten, wegen seiner bösen Tat gegenüber Abner. Für den David war das Fest der Schafschur ein trauriger Tag. Er hat an dem Tag gleich 2 Söhne verloren. Sein ältester Sohn Amon war tot, getötet von den Knechten Absaloms. Und Absalom selber musste ins Ausland fliehen, denn er wäre nach geltendem Gesetz gerichtet worden. Absalom, er war zu keinem Zeitpunkt mehr bereit, sich an die Gesetze und Gegebenheiten im Königshof ein- oder unterzuordnen. Er schafft es zu einem späteren Zeitpunkt, ein eigenes Heer aufzustellen, und sein Aufstand gegen David bringt den König in schwerste Bedrängnis. Denn er muss aus seinem Palast und aus der Hauptstadt fliehen, um sein Leben zu retten. Als anschließend die beiden Heere Israels aufeinandertreffen, können diejenigen, die ihrem König treu geblieben sind, letztendlich siegen. Joab selbst, der Feldherr von David, lässt sich diese Gelegenheit nicht mehr nehmen, um sich an Absalom zu rächen und diese Bedrohung ein für alle Mal zu klären, und er tötet Absalom. Als David in hohem Alter immer noch am Leben ist, greift ein weiterer Sohn nach dem Thron, ohne seinen Vater zu fragen. 1. König 1, ab Vers 5. Sein Name ist Adonia und er ist der älteste Sohn von Davids lebenden Söhne. Absalom war früher sein direkter Bruder und es hat sich der Adonia auch gleich gemerkt, erstmal eine kleine Armee aufstellen. Er macht es wie sein Bruder. David, als noch lebender amtierender König, wird nicht in die Pläne einbezogen. Adonia ist ebenfalls von schöner Gestalt wie Absalom und er schafft es, die verschiedenen wichtigen Leute auf seine Seite zu ziehen. Joab, Davids Feldherr, den braucht er. Er braucht einen hohen Priester, da ist der Adonia. Denn der soll ihn ja zum König salben. Die ganze Aufständische treffet sich zum Fest am Schlangenstein. An diesem heidnischen Ort hatte die Jebusiter früher Schlange angebetet. Das hindert aber den Hohepriester nicht trotzdem zu kommen, denn es werden ja Schafe, Rinder und Mastvieh geopfert, so wie es im Gesetz Mose festgelegt war. Alle Königssöhne sind mit dabei und somit scheint Adonia seinen Aufstand gegen den noch amtierenden König gut geplant zu haben. Aber ein Sohn fehlt. Hatte Adonia vielleicht doch nicht an alles gedacht? Und ob der Adonia wusste, was David schon vor längerer Zeit seiner Frau Bathseba und dem Propheten Nathan versprochen hatte? Schon viel früher hat Gott David den Sieg geschenkt über angrenzende Völker. David hat den Ausbau des Palasts vorangetrieben, er hat die Bundeslade nach Israel geholt und David wollte Gott ein Haus bauen, weil David wusste, wem er alles zu verdanken hat, nämlich Gott. Aber David bekommt von Gott eine ganz klare Aussage, 1. Chronik 22, 8 und 9. Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, weil du so viel Blut von mir auf die Erde vergossen hast. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich will ihm Ruhe geben, vor allen seinen Feinden ringsumher. Darum soll sein Name Salomo sein. Und ich will Israel Frieden und Ruhe geben. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Gott hat frühzeitig festgelegt, wer Davids Nachfolger werden soll. Deswegen ist unrelevant, wie viele Tiere Adonia am Schlangenstein opfert, denn schon zu Zeiten von König Saul hat er selbst darin seinen Untergang gefunden, dass er viele Tiere opfert, ohne sich an Gottes Wort zu halten. Dem Adonia geht es ganz ähnlich. Er hat zwar den mächtigen Feldherr Joab auf seiner Seite, aber Adonias gut durchdachter Plan führt komplett in die falsche Richtung. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Da steht nämlich in der Krankenkammer vom König die Mutter Bathseba. Und sie sagt zu David in 1. Könige 1, 17, hast du nicht Folgendes versprochen? Dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und er soll auf meinem Thron sitzen. Nun siehe, Adonia ist König geworden. Und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Zwischenzeitlich ist auch der Nathan in die Kammer gekommen und er weiß, dass die Selbsternennungszeremonie bereits so weit ist, dass die beim Essen und Trinken rufet, Adonia, es lebe der neue König. Wenn Adonia tatsächlich König geworden wäre, dann wäre automatisch das Leben von Bathsheba und Salomo in Gefahr gewesen. Es war durchaus damit zu rechnen, dass Adonia potenzielle Thronanwärter und Angehörige auf ähnliche Art und Weise beseitigt, wie das sein Bruder Absalom erledigt hatte. Bathsheba kriegt von David eine klare Antwort, 1. Könige 1, Vers 29 und 30. Da schwor David und sprach: So wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. Ich will heute so handeln, wie ich es dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach: Salomo, dein Sohn, soll König nach mir sein und er soll an meiner Stelle auf dem Thron sitzen. Zuerst hat Gott David versprochen, dass sein Sohn Salomo König werden wird. Und dann hat sich David verpflichtet, treu diese Anweisung umzusetzen. David gibt an alle Beteiligten klare Befehle. Salomo bekommt das Maultier von König David und soll zur Quelle Gihon reiten. Zeitgleich sitzt Adonia am Schlangenstein, auch an einer Quelle, die Quelle Rogel. Die beiden Halbbrüder Adonia und Salomo waren etwa nur 1 Kilometer voneinander entfernt, getrennt durch ein paar Hügel, so dass der eine den anderen nicht gesehen hat. Und die Quelle Gihon war der Ursprung zur wichtigsten Wasserversorgung für die Hauptstadt Jerusalem. Der Prophet Nathan war bei der wahren Königszeremonie dabei, dort, wo Salomo als neuer König gesalbt wird. Dabei waren das auch Menschen, bei denen unübersehbar war, wer ihr wahrer Herrscher und König ist, nämlich Gott. Nathan hatte klar bewiesen, wie seine Prioritäten stehen. Er hat sich nicht davor gescheut, dem König David zu widersprechen, als er ihm die Botschaft Gottes zukommen lässt, dass nicht David den Tempel bauen wird, sondern sein Sohn. Und Nathan geht an anderer Stelle noch weiter im Gehorsam gegenüber Gott. Er scheut nicht davor zurück, im Königspalast aufzukreuzen und den David für seine Übertretungen Gottes Strafe klar zu übermitteln. Dafür, dass David Uriah die Ehefrau weggenommen hat, gab es Gottes Strafe und Zurechtweisung. Und das hat Nathan dem David gesagt. Nathan war ein Nachfolger, der auf Gott vertraut hat, ohne sich vor Menschen zu scheuen. Auch der zweite hohe Priester zu der Zeit in Israel, Benaja, ordnet alles dem allmächtigen Gott unter. Benaja antwortet David in 1. Könige 1, 37: Wie mein Herr mit meinem König David gewesen ist, so sei er auch mit König Salomo. Er mache seinen Thron noch größer als den Thron meines Herrn des Königs David. Und dabei geht es nicht darum, dem David was Nettes zu sagen, sondern es zählt das, was Gott sagt, was Gott plant und was Gott umsetzt. Spätestens, als man an der Quelle Gihon ins Schofahorn geblasen hat, durfte es auf der Feier von Adonia schlagartig anders zugegangen sein. Denn der war schnell komplett auf sich alleine gestellt. Salomo war in einer öffentlichen Zeremonie dem Volk als neuen König vorgestellt worden. Und der Jubel vom Volk war die paar hundert Meter weiter sicher gut zu hören. Als dann der Bote Adonia und seine Freunde mitteilt, dass nun Salomo auf dem heiß umkämpften Thron von David sitzt, da bangt Adonia um sein Leben und flüchtet in den Tempel. Zuerst schont der König Salomo sein Leben, aber zum späteren Zeitpunkt wird mit Adonia und dem Feldherr Joab genauso verfahren, wie sie mit ihren Widersachern umgegangen sind. Die Stiftshütte und der Brandopferaltar waren damals in Gibeon, Stadt etwa 11 Kilometer nördlich von Jerusalem. König Salomo opfert dort 1000 Brandopfer. Gott hat die Opfer gesehen und was wichtiger war, Salomo liebte den Herrn. In der Nacht erscheint Gott dem neuen König, er testet ihn mit einer ganz einfachen Frage. Salomo, du hast einen Wunsch frei, bitte, was ich dir geben soll. Da gab es sicherlich einiges, worum hätte Salomo bitten können. Ich will auch so ein großer Krieger sein wie David, lass mich doch einen Goliath besiegen. Dann sehen alle, wie groß und stark ich bin. Oder ich hatte eine Reihe von Feinden, die mir nach dem Leben trachten. Gib mir doch Sicherheit und ein langes Leben. Oder mein Vater David war ein reicher Mann mit einem großen Reich. Mach mich doch noch viel reicher und vor allem mein Reich soll noch viel größer werden. Solche Wünsche, zumindest in abgeschwächter Form, wären doch nachvollziehbar und logisch gewesen. Seine beiden Halbbrüder hatten in der Vergangenheit sicher andere Motive, die sie dazu verleitet haben, sich die Königsherrschaft auf illegalem Weg anzueignen. Absalom war es egal, ob die Schafe bei einem Fest geschoren werden oder nicht, oder ob all seine Brüder zum Fest kommen, die er dann bewirten muss. Der hatte ein klares, konkretes Ziel. Ammon, sein älterer Halbbruder, muss weg und ich werde König. Adonja hatte den hohen Priester Zadok auch nicht zum Schlangenstein gerufen, damit dort viele Schafe geopfert werden. Das hat er zwar gemacht und er hat auch gesorgt, dass ausreichend Opfertiere da sind, aber das war ihm völlig egal, ob der Priester die Opfer darbringt oder nicht. Sein Vater David war alt, mitbekommen hat er sowieso nicht mehr alles. Für Adonja war klar, jetzt oder nie, er will der zukünftige König sein von dem bestehenden Reich Israel. Und diese beiden eiskalte Betrüger hatten aber Gott nicht auf ihrer Seite. David wusste, er hatte Goliath nicht besiegt, weil er mit der Steinschleuder gut zielen geübt hat. David war sich nicht so schade dafür, vor der Bundeslade jubeln zu tanzen, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde. Seine Frau hat ihn dafür verachtet oder belächelt und sie war sicher nicht die einzige in der Hauptstadt. Das war David egal. David wollte, dass Gott geehrt wird. Gott war der Größte in Israel und er ist es überall. Für David war nicht die entscheidende Frage, ob man da einen Singsang macht, wenn er von einer gewonnenen Schlacht zurückkommt. David gibt in seinen letzten Anweisungen, kurz bevor er stirbt, seinem Sohn Folgendes mit auf den Weg. 1. Könige 2, ab Vers 1. Als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei nun stark, sei ein Mann. Befolge die Anordnung des Herrn deines Gottes, dass du in seinem Weg wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und Zeugnisse hältst, wie es im Gebot des Mose geschrieben steht. Damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du gehst. Zum späteren Zeitpunkt rät Salomo selber Folgendes, Sprüche 3, Verse 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne Gott auf allen deinen Wegen, so wird der Herr deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das sind Worte von weisen Männern, die in ihrem Leben selber erfahren haben, dass Gottes Wort trägt, prägt und das Vertrauen auf Gott letztendlich die entscheidende Sache ist, wenn es in die richtige Richtung gehen soll. Was wird dieser junge Salomo jetzt in der Nacht in Gibeon zu Gott sagen, auf die Frage oder Aufforderung Gottes, bitte, was ich dir geben soll? Da war der junge Mann gerade mal 20 Jahre, aufgewachsen, behütet im Königshof. Von heute auf morgen hat er das damals größte und beste Heer der Welt zu befehligen. 1,3 Millionen Soldaten, wo viele selber als junge Burschen in die Schlacht gezogen sind und als Männer wieder zurückkamen, andere eben leider nicht. Das ganze Volk war auf 4 Millionen Menschen angewachsen, doppelt so viele Menschen wie beim Einzug ins verheißene Land. Der junge Salomo macht sich nichts vor. Er weiß, dass es Gnade ist, wie Gott Davids Leben geführt hat. Er weiß, dass es Gnade ist, dass Gott David einen Sohn geschenkt hat, der auf dem Thron weiter regieren kann. Salomo weiß, dass er jung ist und Gott ihm ein großes Volk anvertraut hat. Und deswegen bittet er Gott, 1. Könige 3,9, so gib deinem Knecht doch ein weises, verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist, denn wer kann dieses große Volk richten? Gott freut sich über den Wunsch von Salomo. Er verspricht ihm, dass der Wunsch in Erfüllung geht und dass er weit mehr bekommt. Gott sagt Salomo auch in Vers 14, wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, meine Gebote und Satzungen befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und dann gibt es da einen anderen Typ, der hat so eine ganz andere Zeit gelebt, viel später. Sitzt da an der Hauptstraße rum, bettelt, hat ja nichts Besseres zu tun. Von ihm wird berichtet in Markus 10, 46, 52. Bartimäus, ein Blinder, war zu nichts zu gebrauchen, konnte nicht auf dem Feld arbeiten, konnte keine Häuser bauen, konnte kein Geld verdienen. Und übrigens, es gab kein soziales Netz, keine Versicherung, die jeden Monat Geld überwiesen hat. Bartimäus bleibt nichts anderes übrig, als am Wegrand Leute anzubetteln, damit sie ihm doch was geben können, um zu leben oder zu überleben. Aber heute war was anders. Da war sich Bartimäus sicher. Er hat es nicht gesehen, aber er hat gehört, da war was Besonderes. Woher kommt der Lärm? Er lebt in Jericho. Stadt liegt 25 Kilometer weg von Jerusalem, liegt günstig am Jordan. Jesus besucht die Stadt laut den Berichten aus der Evangelie einmal. Uns ist die Stadt trotzdem gut bekannt. Denn Gott hat bei der Eroberung ins verheißene Land die Mauern von Jericho einstürzen lassen, ohne dass Josua oder einer seiner Männer überhaupt etwas getan hätte. Das Leben von Bartimäus war wie eine solch hohe, dicke Mauer, unüberwindbar, dick, kein Durchblick, alles dunkel und schwarz. Jesus hat im Internet keine Werbung gemacht. Trotzdem sind sie alle da, die Einwohner aus Jericho. Alle wollen Jesus sehen, Bartimäus auch. Aber Bartimäus kann nichts sehen. Aber hören kann er. Das hat er sein ganzes Leben gelernt. Und jetzt hört er, da kommen die doch alle an ihm vorbei. Da müsste doch was möglich sein für die Bettelbüchse. Und da hört man ihn auch schon rufen. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die Leute sind verärgert. Den Bartimäus, den kannte man. Mit dem hat man nichts als Ärger. Kann der nicht wenigstens heute einmal ruhig sein, wenn so jemand wie Jesus nach Jericho kommt? Nicht einer oder zwei. Zum Schluss sind es viele, die da um den Blinde rumstehen und ihm sagen, er soll doch endlich ruhig sein. Wie viele Leute müsst ihm denn das noch erklären, bis er es kapiert? Jetzt ruft er schon wieder. Oh nein, noch viel lauter. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wie peinlich. Jesus bleibt stehen. Oh nein, der hat es gehört. Jetzt steht Jesus direkt vor Bartimäus. Er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sagt, dass ich wieder sehend werde. Jesus heilt den Blinden. Er muss nur etwas sagen und Bartimäus kann wieder sehen. Jesus lässt sich nicht einwickeln von der nörgelnden Menschenmenge. Jesus sieht den Hilfsbedürftigen und schenkt ihm sein Augenlicht wieder. Er sagt zu Bartimäus, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Der Bartimäus geht gar nicht hin. Wo soll er denn auch hin? Seinen Mantel hat er schon gleich weggeworfen, als er zu Jesus kam. Seine Bettelbüchse braucht er auch nicht mehr. Der blinde Bartimäus sieht wieder was. Und er sieht seinen Retter. Jesus hat Bartimäus körperlich geheilt und gleich noch viel mehr und umso wichtiger. Bartimäus folgt Jesus nach, noch am gleichen Tag. Bartimäus nennt Jesus einen Sohn Davids. Die körperlichen Söhne von David waren unter anderem Amon, Absalom, Adonia oder Salomo. David wird mehrmals in der Stammeslinie zu Jesus als Mensch genannt. Jesus war in der Hauptsache Gottes Sohn. In der vorher genannten Bibelstelle 1. Chronike 22, 8, 9 geht es in Vers 10 weiter. Da sagt Gott im Blick auf Salomo: Er soll mein Sohn sein, ich will sein Vater sein und den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf ewig. Dieses ewige Königtum kann durchaus so gedeutet werden, dass es auf Jesus als Gottes Sohn hinweist. Jesus hat die Bitte von Bartimäus erfüllt. Das war kein Problem. Jesus kann helfen. Immer. Egal was, wann, wo, wie etwas ist. Die Größe Gottes hat der große Salomo schon erkannt, indem er sagte: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber war der Bitte Salomos auch entsprochen worden? So gib doch deinem Knecht ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht, unterscheiden kann, was gut und böse ist. Gott hat ihm zugesagt, das bekommt er. Und noch mehr. Der junge König muss gar nicht lange warten, bis er Gewissheit hat, ob Gott zu seinem Wort steht oder nicht. Jetzt stehen da vor ihm im Palast zwei streitende Frauen. Ein paar der Anwesenden wäre sicher lieber gewesen, die hätten wir gar nicht reingelassen. Dieses ständige Hin und Her, das Gestreite, da kommt ja ein König selbst nicht mehr zu Wort. In 1. Könige 3 ab Vers 16 berichtet die eine: Sie hat ein Kind zur Welt gebracht. Die andere Frau, die bei ihrem Haus wohnt, drei Tage später auch. Bei der einen ist das Baby nachts gestorben, woraufhin diese Frau angeblich das tote Kind bei der anderen untergeschoben hat und das lebendige Baby geraubt hat. Beide Frauen widersprechen sich gegenseitig. Jede behauptet, sie wäre die Mutter des lebendigen Babys. So ein Desaster für den jungen König. Keinen Goliath, den man bekämpfen kann. Keine erfahrenen Soldaten, mit denen man losziehen muss, um den herannahenden Feind abzuwehren. Zwei streitende Frauen. Woher soll denn der König wissen, welche da recht hat? Das fängt ja gleich gut an. Da kann er sich bloß blamieren und lächerlich machen. König Salomo befiehlt, ein Schwert herbeizubringen. Der nächste Befehl: Zerschneidet das lebendige Kind in zwei gleich große Hälften. Gebt jeder Frau einen Teil. Für die eine Frau ist das soweit okay. Wenn man das Kind nicht als Ganzes bekommen kann, naja, dann kann man halt nichts machen. Aber die andere Frau, die die wirkliche Mutter ist, sie hat Erbarmen mit ihrem Sohn. Sie will, dass das Kind lebt, auf jeden Fall. Deswegen sagt sie zum König: Bitte, mein Herr, gebt ihr das lebendige Kind, aber tötet es nur nicht. Aufgrund dieser beiden total unterschiedlichen Reaktionen auf den Befehl des Königs, das Kind zu töten, weiß Salomo nun sicher, welche Frau die wahre Mutter des Kindes ist. Sie erhält ihr Baby wieder wohlbehalten zurück. Dieser spezielle Gerichtsfall wird in Israel im ganzen Reich bekannt. Und das ganze Volk fürchtet und respektiert den neuen König, denn es war offensichtlich, dass Gottes Weisheit in seinem Herz regiert. Der junge Salomo hat viel Gutes mit Gott erlebt. Absalom und Adonia waren zwei so richtige Typen mit garantiert erfolgreich. Und doch waren sie letztendlich ihren Erfolg komplett los, weil sie ohne den Baumeister Gott geplant und geraggert hatten. Salomo tritt zuerst passiv in Erscheinung, auch der alternde Kriegsheld König David wirkt eher uninformiert über die Dinge, die sich da am Schlangenstein abspielen, als mächtige Leute schon Adonia als zukünftigen Herrscher sehen und feiern. Damit können sie Menschen beeindrucken oder mit ihrem Handeln verängstigen. Aber Gott spielt in einer ganz anderen Liga. Wenn er eingreift, dann wirken die beiden eher wie ein Hamster, der in seinem Rad strampelt und dabei nur rückwärts geht. Gott setzt seine Pläne Schritt für Schritt so um, wie er das geplant hat, wie es gut und richtig ist. Und deswegen der Rat von Salomo an uns: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. All das kann uns Mut machen für unsere Themen und Probleme, die uns beschäftigen. Politiker treffen sich aus den verschiedensten Ländern, um die Sicherheitslage zu debattieren. Das Militär demonstriert in der größt angelegten Übung Macht und Stärke, worauf der Gegner nur mit neuen Drohungen reagiert. Gott steht über jedem Sicherheitsstrategiepapier. Gott ist höher und schneller wie jede Langstreckenrakete. Deswegen können wir das komplett in Gottes Hände legen. Deine anstehende Prüfung in Schule, Beruf oder Uni, bitte Gott um seine Hilfe, und wenn du dich vorbereitest, wird Gott deinen Weg so führen, dass du zu einem guten Ziel kommst. Nämlich zu dem Ziel, das Gott für dich geplant hat. Und das ist gut so. Gott hat den Wunsch von Salomo erfüllt. Gott hat den Wunsch von Bartimäus erfüllt. Das heißt für uns, dass Gott alle unsere Wünsche sicher nicht erfüllt, die wir uns denn mal so ausdenken oder wir gerade meinen, was so wichtig und toll für uns ist. Und wir später oft selber sehen, dass die eine oder andere Idee uns direkt in eine Sackgasse geführt hätte. Deswegen brauchen wir uns nicht überproportional zu sorgen. Lassen wir es Gottes Sorge sein und marschieren los, dann wird der Herr was Gutes draus machen, denn auf den Herrn ist Verlass. Salomos Leben endet in Reichtum, zum Teil in Götzendienst. In den Versen seines Buches des Predigers wird ersichtlich, dass doch alles vergänglich ist, ein Haschen nach Wind. Und der weiseste, mächtigste, reichste Mann seiner Zeitepoche scheint letztendlich unerfüllt und zum Teil ratlos. Der blinde Bartimäus verlässt Jericho, mit oder ohne Mantel, egal. Das war für Bartimäus unwichtig. Er hat den Mantel weggeworfen, als er sich blind tastend den Weg zu Jesus ertastet hatte. Bartimäus hatte doch gar nichts. Und doch hatte er alles. Ob Bartimäus an diesem Tag der glücklichste Mensch in Israel war, das könnte uns zu denken geben.